Punkt 1.
Willkommen, sagt Andrea Hauer. Unser heutiger Gast ist ein Mediziner mit Veränderungswillen und mit dem Wunsch, Menschen dabei zu unterstützen, die etwas oder vieles oder gleich alles verändern möchten. Am liebsten alles hinschmeißen, so werde das manchmal geäußert, sagt er, die wenigsten würden das dann tun. Wo anfangen, wenn man etwas verändern will? Wie kann man aus einer Resignation herausfinden und oder aus einem Wust von vielleicht hochtrabenden Veränderungswünschen das Wichtigste auf den Boden bringen? Darüber sprechen wir mit Universitätsprofessor Wolfgang Laluschek. Er ist Neurologe, leitet das interdisziplinäre Gesundheitszentrum für Stressbewältigung und Burnout, das er auch gegründet hat. Er ist Vorstand der Fakultät für Psychosomatik der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Initiator von Planet Yes, einem Netzwerk für Veränderungsprojekte. Willkommen, Herr Professor.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Jüngstes Programm, Ihre jüngste Veränderungsanleitung haben Sie in der Corona-Zeit entwickelt. Das heißt MY21, eine Abkürzung für My Health, Your Health. 21 steht für 21 Tage. Dieses Schnellprogramm soll dazu dienen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und sei auch für Teams geeignet. Widerstandsfähiger, heißt das auch veränderungswilliger oder veränderungsbereiter?
Widerstandsfähigkeit ist nur ein Aspekt umfassender Gesundheit. Es ist mir allein zu wenig. Mir ist auch der Terminus Resilienz allein eigentlich zu wenig. Für gelingendes Leben brauchen wir immer auch zusätzlich zur Widerstandsfähigkeit Veränderungsbereitschaft, Neugier, Lust, Freude, die wiederum im Umkehrschluss die Resilienz fördern. Und das war auch Anlass für das von Ihnen erwähnte Gesundheitsprogramm.
Neugier, Freude, was war da noch dabei?
Lust, Genuss.
Wie kann man das werden in 21 Tagen?
Nun, dazu kann man vielleicht zuerst einmal fragen, was ist der größte Stress für Menschen? Und der größte Stress für Menschen ist es nicht unbedingt viel zu tun zu haben, sondern das Gefühl, eine Situation nicht beeinflussen zu können. Und seit Beginn der ganzen Corona-Krise wurden wir alle in eine vollkommen passive Situation gedrängt, wo es geheißen hat, warten, Masken tragen, sich nicht treffen und warten, bis die heiß ersehnte Impfung kommt. Nun, wir wissen aus Studien, dass ein solcher psychischer Stress mit der Ausschüttung bestimmter Stresshormone, Cortisol und anderen einhergeht, die, und jetzt kommt's, die Infektanfälligkeit für Virusinfektionen um das 2- bis 4-fache steigern. Das heißt, für mich war eigentlich von Anfang an die Frage, wie können wir Menschen helfen, auch in dieser Situation aktiv zu bleiben, sich als aktiv zu erleben, sich auch als gemeinsam aktiv zu erleben und dabei die eigene Gesundheit sowohl auf der Seite des Immunsystems, aber auch auf der Seite des Geistes signifikant zu stärken. Und dazu haben wir dann gemeinsam in einem Team schon zu Beginn der ganzen Corona-Pandemie eine umfassende Recherche durchgeführt an wissenschaftlichen Studien, wie wir diese Faktoren in wenigen Wochen signifikant verstärken können und daraus ein Maßnahmenbündel evidenzbasiert gemacht mit konkreten Empfehlungen und Anleitungen. Und mein Anliegen war, das möglichst schnell möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, weil hier sind Dinge dabei, die meiner Meinung nach im Einzelfall zwischen Intensivstation und leichterem Verlauf entscheidend sein können. Und nachdem eben immer dieses Thema der schweren Verläufe und Intensivpatienten eigentlich das Hauptproblem war, war es mein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten, die Rate an schweren Verläufen senken zu können und gleichzeitig den Menschen etwas Positives auch für ihre Psyche in die Hand zu geben.
Wie geht es los in der ersten Woche beispielsweise? Was macht man da? Kann man das auch mit sich selber machen?
Das kann man auch mit sich selber machen, dazu ist es ja da. Wir haben wirklich wissenschaftlich geschaut, was sind die wesentlichsten Handlungsbereiche. Und da gehören jetzt natürlich Handlungsbereiche dazu, die wir alle an sich gut kennen. Bestimmte Formen von Bewegung, bestimmte Formen von Ernährung, Möglichkeiten, meine mentale Stärke zu fördern, Möglichkeiten zu regenerieren und zu entspannen, auch wenn ich gerade gestresst bin, Schlaf, soziale Gesundheit. Aber die meisten von uns kennen diese Begriffe eher unter dem Termin, unter dem Blickwinkel der langfristigen Gesundheit. Ja, wenn ich regelmäßig Sport mache, dann werde ich vielleicht irgendwann ein bisschen länger leben und so weiter. Was aber jetzt neu ist, wir haben den Fokus gelegt auf Maßnahmen, die innerhalb weniger Wochen signifikante Effekte in Studien bewiesen haben. Zum Beispiel eine Verbesserung der Sauerstoffaufnahme des Blutes um bis zu 40% innerhalb weniger Wochen. Das kann gerade bei einer Lungenentzündung, wie es bei Corona sehr häufig ist, darüber entscheiden, ob ich Sauerstoff brauche oder nicht. Oder
und das geht durch Spazierengehen? Oder?
Das geht durch, zum Beispiel in dem Fall gibt es Studien, die zeigen, dass moderate intervallbasiertes Ausdauertraining innerhalb weniger Wochen zu einer gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen, das heißt in Risikogruppen, zu einer signifikanten Verbesserung der Sauerstoffaufnahme des Blutes führt, gleichzeitig zu einer verbesserten Stoffwechsellage mit erhöhter Infektresistenz, gleichzeitig eine ähnliche Wirkung entfaltet wie ein Antidepressivum von der Stärke her und viele andere Faktoren verbessert. Und wir sprechen hier von einem Aufwand, der für durchschnittliche Menschen an sich machbar ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Hinausgehen jeden Tag, wie lange? Gehen, schnell gehen?
Es reicht genau? Eine halbe Stunde mit einer Belastung von ungefähr 80-85% meiner subjektiven Leistungsfähigkeit. Das wird jetzt bei den meisten Menschen, sofern sie jetzt keine Herzmedikamente nehmen, ein Pulsbereich zwischen 120 und 130 sein. Das ein paar Minuten halten und dazwischen ein, zwei Minuten wieder reduzieren und dann wieder etwas mehr steigern. Das eine halbe Stunde zu machen, fördert optimal die Regenerationsfähigkeit des Organismus. Und das ist etwas, was ganz konkret man tun kann.
Kranke oder nicht, also egal jetzt.
Wir haben dieses Projekt auch in vielen Unternehmen durchgeführt, hatten da durchaus spezifische Anfragen, wie kann ich das zum Beispiel als Rollstuhlfahrerin machen. Da haben wir dann mit unseren Sportexperten gesprochen, was könnten wir hier für Programme entwickeln, dass ich das auch in speziellen Situationen machen kann. Aber das kann ich im Wohnzimmer machen.
Ja, was macht jemand im Rollstuhl?
Naja, ich kann ja mit den Armen ein entsprechendes Workout-Programm machen und komme auch auf meine Pulsfrequenz.
Ist das eigentlich das Erste? Also wenn Sie in Ihrer Praxis einen Menschen haben, der sagt, es ist mir alles zu viel, ich weiß nicht, wo anfangen, ist das diese tägliche Bewegung, ist das vielleicht das Allererste?
Nein, das haben wir jetzt als ein Partikel und als ein Beispiel herausgegriffen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Ich habe für mich selbst resümiert, was ist so der gemeinsame Nenner der vielen Menschen in psychischen Krisen, die ich eigentlich jeden Tag sehe, sei es in der Praxis oder in Unternehmen. Und meine Schlussfolgerung war, ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die auf irgendeine Weise mit einem inneren Nein durchs Leben laufen, zu bestimmten Bereichen ihres Lebens oder zum gesamten Leben. Und Klammer auf, und ich behaupte, dass die Menschen, die ich sehe, nur die Spitze eines Eisbergs sind von sehr, sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft, die über relativ große Strecken ihres Lebens mittlerweile das, was sie in der Welt beobachten, mit einem inneren Nein beobachten. Und ich halte das für extrem bedenklich und bin der Meinung, dass man hier unbedingt ansetzen muss. Aber das sozusagen jetzt nur als kleiner Sidestep. Wenn die Menschen zu mir kommen mit dieser Art von inneren Nein, das äußert sich als depressive Zustände, Angstzustände, Schlafstörungen, psychosomatische Symptome, körperliche, ich kann nicht mehr, ich fühle mich ausgehöhlt etc. Das, was ich eigentlich im allerersten Gespräch immer versuche, und zwar möglichst unauffällig, weil dann geht's am besten, herauszufinden, wo liegt das innere Ja dieses Menschen, das möglicherweise schon lange verschüttet und verdeckt ist, dass dieser Mensch selber vielleicht gar nicht mehr kennt. Und in vielen hunderten Gesprächen habe ich gesehen, das innere Ja von Menschen ist immer etwas Gutes. Es ist nie etwas Negatives. Ich habe kein einziges Gespräch gehabt, wo mir jemand dann gesagt hat, ja, eigentlich möchte ich etwas zerstören, eigentlich möchte ich meinem Nachbarn eine reinhauen, eigentlich möchte ich es meinem Chef endlich mal sagen, das interessiert das Herz der Menschen eigentlich überhaupt nicht.
Es wird vielleicht
nicht
vordergründig das gesagt, vordergründig, ich möchte allen die Meinung sagen oder sowas.
An der Oberfläche natürlich, aber wenn man ein bisschen subtil und unauffällig ein bisschen einen Blick in die Tiefe schafft und gewährleistet, dann ist immer was Gutes. Und das ist die Formulierungen, die Menschen dafür finden, sind sehr individuell. Ich persönlich, ich höre sehr aufmerksam dann zu, spitze die Ohren, schreibe das gleich mit einem dicken Stift auf ein Kärtchen und das ist das Erste, was mein Klient oder Patient nach dem Gespräch mitbekommt.
Also wenn jemand sagt, mich interessiert nichts mehr, so kommt es mir jetzt einmal vor, mich interessiert nichts mehr, ich bin müde, ich schlafe schlecht und mir geht diese Rederei auf die Nerven. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen äußern, egal ob jetzt Medien oder generell. Viele Leute sagen, ich will Ruhe haben, ich möchte in den Wald gehen oder so. Wie geht es dann bei Ihnen? Was ist so Sie zu dem vor?
Ich würde vielleicht dann so weitermachen und sagen, aha, ich höre, Sie wollen diese ganze Rederei nicht mehr, sondern... Und den Satz lasse ich dann mein Gegenüber vollenden. Und je unauffälliger ich das mache, umso eher kommen wir dann allmählich auf den Pfad, was dieser Mensch eigentlich möchte. Zum Beispiel könnte jemand sagen, ich möchte diese ganze Rederei nicht mehr hören, sondern ich möchte endlich wieder mal selber aktiv sein können. Und dann könnt ihr weiter fragen, aha, was würde denn das für Sie bedeuten, aktiver zu sein und was wäre dann anders und was wäre dann anders, wer außer Ihnen würde das bemerken. Also wir tasten uns allmählich und sozusagen zart und achtsam in die Lösung hinein. Und das heißt jetzt nicht, dass das die einzige Lösung ist, überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich diesem Menschen vielleicht seit langer Zeit wieder einmal ein erstes Gefühl, eine erste Formulierung, einen ersten Hauch, eine Ahnung seines oder ihres inneren Ja's gegeben habe, durch das, was er mir eigentlich gesagt hat, dann ist das sowas wie das Grundwasser der Seele, das wir da mal gefunden haben und dem wir im weiteren Verlauf des gemeinsamen Weges folgen können. Natürlich gehören dann mitunter handfeste Maßnahmen dazu, teilweise handfeste Veränderungsschritte, Möglichkeiten wieder zu regenerieren etc. etc. Da kommt dann die Arbeit. Aber wenn ich einmal dieses Grundwasser habe oder vielleicht für manche Menschen auch diesen Stern wieder habe, dem sie folgen können, ohne dass ich den dann in den Wochen, Monaten darauf immer thematisiere, auf wundersame Weise stellt man dann nach einer gewissen Zeit gemeinsam vielleicht fest, ah, schau mal, jetzt sind wir doch dort gelandet, was Sie im allerersten Gespräch gesagt haben.
0800 22 69 79, rufen Sie an oder schreiben Sie ein kurzes Mail an punkt1@orf.at. Warum versandet der Wunsch, etwas zu ändern, oft in Unmut und Resignation? Was hindert Sie daran, etwas zu tun? Was stachelt Sie an, etwas zu tun? Und wie fangen Sie an, mit großen oder mit kleinen Änderungen?
Chinks, do it. Japs, do it. Up in Lapland, little Laps, do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets. Do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam, do it, not to mention the Finns. Folks in Siam, do it, think of Siamese twins, those Argentines without means, do it. People say in Boston, even beans, do it, let's do it. Let's fall in love. Old dragonflies in the reeds, do it. Sentimental centipedes, do it. Let's do it. Let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid, do it. Let's do it, let's fall in love. The most refined ladybugs do it. When a gentleman calls, moths in your rugs do it. What's the use of mothballs? Locusts in trees do it. Bees do it. Even overeducated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. Nightingales in the dark, do it. little lark's out for a lark. Do it. Let's do it. Let's fall in love. Old geese and ducks with their quacks. Do it. Even those with canvas backs. Do it. Let's do it. Let's fall in love. The most sedate barnyard fowl. Do it. When a chanticleer cries, old hi-hat owls do it. And they're supposed to be wise. The longest worms on the walks do it. Even little cuckoos in the clocks do it. Let's do it. Let's fall in love.
Let's do it. Let's fall in love. Auch ein Gebiet mit Verzettelungsgefahr. Cole Porter, Klavier und Gesang. Zu Gast ist der Mediziner und Psychosomatiker Wolfgang Laluschek. Jemand bedankt sich da, also ein Hörer per Mail. Das wäre wichtig gewesen, Widerstandskraft zu stärken. Wie geht es weiter in diesem, also was Sie zuerst machen, ist eigentlich mit den Leuten zu sortieren, etwas herausfinden. Also sozusagen, man könnte mal sagen, Frust sortieren oder Überforderung sortieren, was ist was? Und Sie versuchen dann herauszufinden, wie möchten Sie sein oder was möchten Sie tun? Oder?
Ja, also Menschen helfen sich wieder zu sortieren in einer Totalüberlastung, sich auch ein bisschen zu strukturieren, ist ein oft sehr, sehr hilfreicher Teil. Das kann ganz einfach gelingen, indem ich zum Beispiel jemanden die Frage stelle, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark fühlen Sie sich derzeit belastet? Und dieser Mensch hat möglicherweise noch nie auf diese Weise über diese Frage nachgedacht und schaffe ich wieder ein bisschen einen kleinen neuen Blickwinkel. Aber wie schon gesagt, die Grundlage.
Aber ich darf mal dazwischen fragen, wenn dann jemand sagt, ja, 7, 8.
Ja, dann würde ich mal fragen, was ist denn so die Wunschposition auf dieser Skala? Und angenommen, Sie stünden auf dieser Position, was wäre dann anders? Angenommen, Sie stünden schon dort und könnten sich von dort selbst eine Botschaft schicken, wie würde die wohl lauten? Also wir spielen auch gemeinsam ein bisschen, jetzt nicht im amüsanten Sinn, sage ich mal, sondern schon im sehr persönlichen Sinn, aber ein bisschen eine spielerische, kreative Komponente, gleichzeitig mit einer guten persönlichen Beziehung, schafft die Voraussetzung, dass Menschen auch in einer großen Belastung allmählich wieder den einen oder anderen Blickwinkel einnehmen können.
Wieso in 21 Tagen? Wie kommen Sie da auf diese Zeit?
21 Tage schien uns eine gute Mischung zwischen Überschaubarkeit, weil wenn wir ein Jahresprogramm machen, das ist zu lange. Ja, wir wissen, unser Emotionssystem kann nicht so lange bei der Stange bleiben. Und gleichzeitig sind aber 3 Wochen auch ein Zeitraum, in dem Entwicklung stattfinden kann. Wenn ich mich jeden Tag mit einem bestimmten Thema beschäftige, dann schaffe ich Gewohnheiten. Und mir ist es zum Beispiel oft viel, viel wichtiger, anstatt das jetzt noch einmal kurz das Thema Bewegung, das ist überhaupt nicht der Hauptfokus, aber ein gutes Beispiel. Mir ist es viel lieber, ich schaffe bei jemandem die Gewohnheit, 10 Minuten Bewegung pro Tag zu machen, als er macht dann 2 Stunden Bewegung, aber nur einmal in der Woche. Weil das ist dann keine Gewohnheit, das ist dann so beliebig und hängt dann von der Lust ab etc. Gewohnheiten zu schaffen, auch in kleinen Schritten, ist eine wichtige Sache und daher eben auch 21 Tage, aber mit ganz verschiedenen Themenbereichen.
Was gehört da noch dazu, außer mal ein paar Fragen zu stellen mit Ihrer Anleitung und auf neue Antworten zu kommen? Wenn jemand sagt, ich habe Dauerstress, das kann ich nicht ändern, so ist mein Beruf. Wie geht's weiter dann?
Also wenn wir jetzt vom persönlichen Gespräch sprechen und nicht von unserem 21-Tage-Programm, dann ginge es zum Beispiel bei jemandem in Dauerstress vermutlich auch einmal um die Frage, na, wie kann denn dieser Mensch überhaupt wieder mal vielleicht zu einem Schlaf, zu einer Regeneration, zu einer Entspannung finden, auch in Zeiten von einem hohen Stress. Und eine ganz wichtige Frage, Viktor Frankl hat einmal gesagt, Menschen halten fast alles aus, wenn sie ein Wozu haben. Das heißt, manchmal gibt es tatsächlich auch Situationen, die wir für einen bestimmten Zeitraum nicht ändern können. Und dann ist es eine eigene anerkennenswerte Leistung, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, diese Situation auszuhalten, aber dann eben nicht mit einem inneren Nein, sondern mit einem inneren Ja, wenn ich ein Wozu habe. Und weil das innere Nein macht uns oft stärker krank als die Situation. Angenommen, Sie haben einen Konflikt mit Ihrer Chefin oder mit Ihrem Chef. Also vermutlich macht der Ärger auf die Chefin Sie möglicherweise mehr krank als die Chefin selbst. Möglicherweise, ja. Und wenn wir es schaffen, sozusagen, uns für bestimmte Dinge bewusst zu entscheiden, vielleicht für einen bestimmten Zeitraum, weil ich sie jetzt momentan nicht ändern kann, dann kann das schon ein Schritt sein.
Ja, am Telefon ist Herr Heinzel. Bitte.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Herr Heinzel.
Ja, meine Frage ist, wie das ausschaut mit Zweiklassengesellschaft in der Psychologie bzw. Psychiatrie, sprich Finanzierbarkeit, sprich Verhältnis von Prävention und Therapie. Meines laienhaften Wissens nach ist Prävention noch relativ klein geschrieben, noch immer, was Kassenbeiträge betrifft oder Kassenrefundierung. Und ja, wie sehen Sie das? Und was gibt es konkret, praktisch, was wird angeboten konkret? Ich habe nachgeschaut, ich glaube, Sie sind an der Sigmund-Freud-Universität tätig oder auch woanders noch. Also was gibt es da für praktische Angebote und wie schaut es aus mit der Leistbarkeit? Ja, beziehungsweise mit der Beteiligung der Krankenkasse. Danke.
Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben hier einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dem ich wirklich nur sehr zustimmen kann. Ich beobachte selbst auch mit Sorge diese zunehmende Zweiteilung der Gesellschaft in Menschen, die sich Gesundheit leisten können und solche, die das nicht können. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir uns mit unserem Gesundheitsprogramm auch an große Unternehmen gewendet haben, damit wir auf einen Schlag viele tausend Menschen erreichen können, die vom Unternehmen das Programm gratis zur Verfügung bekommen. Aus meiner Sicht, und wenn Sie das Thema Prävention ansprechen, würde ich eigentlich sagen, die wichtigste Form der Prävention würde im Bildungssektor stattfinden. Denn unsere Kinder, die entweder 8, 9, 12, 13 Jahre in die Schule gehen, lernen in diesen Jahren Unmengen an externem Stoff, mit dem sie in der Regel nichts anfangen, zu dem sie keinen Bezug haben, aber sie lernen überhaupt nichts über sich selbst. Sie lernen nichts über ihre eigenen Gefühle, über ihre sozialen Interaktionen, sie lernen nicht, sich zu entspannen, sie lernen nichts über sich selbst. Und hier wäre meiner Meinung nach der allerwichtigste Schlüssel zu einer Prävention und der Förderung einer gesellschaftlichen Präventionskultur, einer gesellschaftlichen Kultur des gesunden Lebens. Und dieses gesunde Leben können wir aber nicht nur dem Einzelnen oder der Einzelnen aufbürden, denn wir können es nicht losgelöst sehen von gesellschaftlichen und vor allem von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und das war auch für mich die Motivation, eine diesem Thema gewidmete Initiative ins Leben zu rufen, die sich dann nachhaltigen gesellschaftlichen, aber auch in Richtung Umwelt nachhaltigen Entwicklung widmet.
Wieso gibt es da nicht den Wunsch, sowas brauchen wir in der Schule? Das würde ja wahrscheinlich jede Klassengemeinschaft stärken, Konflikte vermeiden helfen oder mit ihnen gut umgehen zu können. Leben lernen oder ich weiß auch nicht, ja, sowas.
Es ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe, aber halt nicht in unserem Land und nicht an den normalen Schulen. Das gibt es natürlich an speziellen Schulen und es gibt es auch in anderen Ländern, das viel zitierte Finnland zum Beispiel, dass einerseits auch Lehrerinnen und Lehrern die entsprechende Wertschätzung sowohl in sozialer als auch finanzieller Hinsicht entgegenbringt, wo auch entsprechend mehr Ressourcen hier hingesteckt werden und wo die Bildungsziele völlig andere sind. Die bestehen nämlich nicht darin, dass man alle möglichen Sachen auswendig lernt, sondern dass man zum Beispiel, eines der Bildungsziele in Finnland ist, die Fähigkeit, die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Solche Ziele bräuchten wir auch in unserem Bildungssystem. Und ich bin überzeugt dafür, dass ganz, ganz viele Menschen sich das wünschen würden, weil wenn ich vorher von dem inneren Nein gesprochen habe, dann befürchte ich, dass leider auch sehr, sehr viele junge Menschen mit einem großen inneren Nein zur Schule gehen. Und das halte ich für tragisch.
In dieser ersten Woche des Programmes, um Veränderungslust zu steigern, da habe ich gelesen auf Ihrer Internetseite, erste Woche kontrolliere die Situation. Also wir haben vorher auch vom Sortieren gesprochen. Kontrollieren, das klingt natürlich schon wieder so, ich meine, ich weiß nicht, ob man das kann und es klingt auch vielleicht, also vieles kann man nicht kontrollieren, glaube ich.
Genau.
Aber was meinen Sie denn
damit? Worum es uns eher ging, das Wort kontrolliere, kann man jetzt verschieden abwägen, aber worum es uns ging, ist, sich selbst wieder als aktiv Gestaltender zu erleben. Und daher ist zum Beispiel der erste Tag unseres Programms dem Thema Fokus gewidmet. Denn in diesem Zeitalter der Ablenkung bedeutet das, dass wir ständig vieles anfangen und nichts davon fertig machen, am Ende des Tages erschöpft sind und uns fragen, wofür habe ich eigentlich meine Energie verwendet? Und ein ganz, ganz gefährlicher Nebeneffekt, ich erlebe mich zunehmend als Passagier meines eigenen Lebens.
Und man hat trotzdem das Gefühl, ich mache nicht mit, die Leute sind genau. Alle aktiv. Also das kann ich feststellen
an
mir und an vielen.
Also es entsteht eine ganz krankmachende und unselige Mischung aus eigentlich Verausgabung mit Erschöpfung, aber gleichzeitig dem Gefühl, nichts weiterzubringen. Und vor allem nehmen wir uns dann sehr vieles vor, das wir nicht umsetzen. Das heißt, wir werden unglaubwürdig vor uns selbst und kreieren ein Selbstbild, als hätten wir unser Leben nicht mehr im Griff. Und der Schlüssel hier ist Fokus. Es gibt zum Beispiel, wenn ich noch einmal kurz zum Thema Schulen gehen kann, es gibt Schulen, ich kenne Beispiele jetzt in Indien zum Beispiel, wo der größte Wert darauf gelegt wird in den Schulklassen zwischen dem, sagen wir mal, 10. und 17. Lebensjahr, dass die Kinder Aufmerksamkeit lernen, Attention. Wir hingegen in unserer Gesellschaft kultivieren Ablenkung. Und das führt natürlich zu völlig anderen Ergebnissen. Und daher, und wir wissen, was beim Multitasking im Gehirn passiert, und das ist ganz zerstörerisch, und wir brauchen unsere Erfolgserlebnisse, wir brauchen das Gefühl, dass wir unsere Energie sinnvoll investieren, und wir brauchen konkrete Veränderungsschritte, die wir dann auch Schritt für Schritt umsetzen, so wie sie machbar sind, und das geht nur mit Fokus. Und daher haben wir dem Thema den ersten Tag gewidmet.
Das bedeutet aber dann doch, dass ich reduzieren muss. Also, weil wir ja auch von Aktivsein sprechen und so weiter. Das heißt, wenn ich einen Fokus werfe auf etwas, dann heißt das, ich muss auch vieles weglegen, wegwerfen. Ich muss mich entscheiden, oder?
Es heißt zu erkennen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, weil wenn Sie versuchen, mehreres gleichzeitig zu machen, verbraucht Ihr Gehirn allein 40% Ihres geistigen Arbeitsspeichers für das Umschalten zwischen den Dingern. Und es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Menschen, die mehrere Dinge gleichzeitig erledigen sollen, signifikant langsamer und fehleranfälliger in Summe sind, als Menschen, die genau die gleichen Dinge hintereinander erledigen. Und erstaunlicherweise zeigen Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie die perfekten Multitasker sind, unter Multitasking-Bedingungen einen noch drastischeren Leistungsabfall. Es ist also schlichtweg eine Illusion. Und wir ziehen am ersten Tag von My21 diesen Vorhang der Illusion einmal weg und quasi fokussieren unsere Teilnehmenden auf den Fokus und helfen ihnen dabei, den wieder zu gewinnen.
Ja, da muss ich aber dann, also das geht wieder so, was ist Ihnen jetzt im Moment wichtig oder in dieser Phase in diesen Monaten? Oder
die Frage, was ist Ihnen wichtig, könnte vermutlich gerade jemand, der unter Stress steht, so gar nicht beantworten. Es ist viel einfacher. Es geht zum Beispiel darum, den eigenen Tag so zu strukturieren, dass wir immer wieder Phasen haben, wo ich nicht merke, dass eine neue Nachricht kommt, wo ich nicht merke, dass mein Handy läutet, sondern wo ich mich auf eine Sache fokussiere und dass ich zum Beispiel am Anfang des Tages neben meiner To-Do-List auch eine Not-To-Do-List mache, die ich durchstreiche, wo ich mir klar mache, und was mache ich heute nicht. Und so mit so kleinen Handgriffen schaffen wir eine Tagesstruktur, in der ich am Ende des Tages weiß, was ich erledigt habe.
Herr Brandner, bitte.
Ja, wunderschönen Nachmittag. Genau, hier knüpfe ich an die To-Do- und Not-To-Do-Listen. Ich merke auch und ich darf in meiner jetzigen Arbeit einerseits manuelle Dinge erledigen, andererseits bei Projekten dabei sein. Und wenn ich da nicht auf einem bin, dann zerläuft das auch. Ja. Und ich bedanke mich insgesamt für die Sendung. Und gerade in dieser speziellen Situation sehen wir immer wieder, Krisen sind Gefahren und Chancen. Und auch diese innere Entscheidung, dieses inneres Ja, das erlebe ich auch, ist ganz wesentlich und toll. Und ich mache jetzt eine kurze Werbung. Gestern bin ich in Pernegg, ein Fastenzentrum, vorbeigefahren. Und da gibt es jetzt wieder Betrieb. Und das merken wir auch. Es tut uns gut, einfach eine Reduktion, einen Fokus. Und im Hier und Jetzt oder wenn ich irgendwo hinfahre oder hingehe, diese Konzentration jetzt. Und dann kann ich meine Kräfte bündeln und etwas anpacken, mich Herausforderungen, Problemen, Probleme sind für etwas, stellen und das Leben gut weiterentwickeln. Und wie gesagt, danke nochmal für diese Sendung. Und ich erlebe, dass wir die Herausforderungen anpacken, uns dem stellen und es gut weiterentwickeln. Ich bin zuversichtlich.
Danke. Dankeschön. Herr Brandner, ich möchte auch noch einen Satz aus einem Mail vorlesen von Herrn Unger. Er schreibt, und das ist ein Zitat, wir können uns das Ende der Welt besser vorstellen als das Ende unserer Lebensweise.
Ja, das halte ich für ein sehr, sehr gutes Zitat. Denn tatsächlich möchte ich fast sagen, suhlen wir uns mitunter ganz gerne in allen möglichen apokalyptischen Szenarien, was jetzt alles Großartiges passieren wird. Wir wissen ja auch zum Beispiel bei dem narzisstischen Grundmuster, muss ich entweder großartige Erfolge verbuchen oder großartige Niederlagen. Und unsere Gesellschaft hat durch verschiedene Mechanismen mittlerweile generell sehr, sehr viel von diesem narzisstisch-hysterischen Grundmuster übernommen. Und deswegen sind natürlich solche Apokalypse-Szenarien mitunter sogar recht beliebt, sage ich jetzt einmal, und stimulieren unsere Fantasie. Letztlich wissen wir aber doch, dass es ein bisschen theoretisch ist und deswegen tun wir uns damit relativ leicht. Die Änderung der eigenen Lebensweise würde aber möglicherweise im jetzigen Augenblick beginnen. Na, das ist aber schon recht konkret. Naja, ob ich das wirklich will, weiß ich nicht. Das heißt, sofort
sind wir... Man fordert es oft von den anderen oder von der Gesellschaft, oder?
Ja, die Gesellschaft muss sich ändern, nicht? Da kann man immer, glaube ich, wieder nur Gandhi zitieren. Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Insofern ist natürlich die Änderung der eigenen Lebensweise mit einer gewissen konkreten Herausforderung verbunden, die weniger lusterzeugend sein kann als das Apokalypse-Szenario.
Sind Sie für Änderungen, für diese kleinen Änderungen? Also Sie haben auch vorher schon gesagt, Tagesstruktur. Man überlegt sich mal, was mache ich heute nicht? Und da hoffe ich, dass man dann nicht eine Stunde dafür braucht,
ja, natürlich,
aufzuschreiben. Genau. Also sind Sie eher für kleine Änderungen oder ist es doch auch so, dass Sie manchen Menschen, die zu Ihnen kommen, dann empfehlen, alles ändern? Was weiß ich, Scheidung, andere Stadt. Ich weiß nicht, ja, also passiert das auch hin und wieder, dass es eigentlich nur geht mit am großen Aufforschen?
Ich bin für die richtigen Änderungen. Und die richtigen Änderungen können manchmal größere und manchmal kleinere sein. Wenn jemand sehr, sehr belastet ist und vielleicht wirklich schon depressiv und keine Nacht mehr schlafen kann, ist es allerdings möglicherweise nicht der optimale Zeitpunkt für radikale Entscheidungen. Denn wenn Sie zum Beispiel jemanden fragen, der gerade eine schwere Lungenentzündung hat, was ist dein Lebenstraum, dann wird er vielleicht nur sagen, dass ich wieder ein bisschen Luft kriege und dass ich mehr Ruhe habe. Der gleiche Mensch 3 Wochen später hat vielleicht wieder Träume. Das heißt, am Anfang kann es durchaus mal sinnvoll sein, jemandem zu helfen, wieder einigermaßen zu sich zu kommen, ein bisschen wieder zu sinnen und zu Kräften zu kommen, um dann an grundlegenden Dingen zu arbeiten. Aber natürlich gehören nicht so selten auch relativ grundlegende Entscheidungen zu solchen gelingenden Veränderungsprozessen. Ich erlebe zum Beispiel wirklich viele Menschen, die aus verschiedensten Gründen schlichtweg in einem für sie falschen Beruf stecken. Weil Gelderwartungen, Karriereerwartungen, Druck der Eltern, die waren vielleicht sehr ängstlich, dass der Bub oder das Mädel kein Geld verdienen wird, verstehen Sie? Und letzten Endes sind die Menschen aber am falschen Ort, sind nicht glücklich, können sich nicht entfalten und jedes Leben möchte sich aber entfalten. Und manchmal gehören also eben auch profunde Änderungen dazu. Manchmal geht es aber eher auch um kleinere Korrekturen. Also ich könnte das nicht so allgemein beantworten.
Ja, wobei da kommt es auch darauf an, wie alt jemand ist. Weil man kann jemanden mit über 40 wahrscheinlich nicht empfehlen, kündige. Also dann wird diese Person arbeitslos sein. Und
also ich sage Ihnen, ich meine, wie soll man sagen, es gibt dieses Stichwort mit vollen Hosen ist gut stinken. Ich möchte jetzt nicht von meiner Situation auf andere rückschließen. Aber als ich mich entschieden habe, aus einem großen Spital wegzugehen, um sozusagen auch einen eigenen Weg gehen zu können, war ich auch um die 40 oder jenseits der 40. Also, und ich sage das auch immer Studierenden, mit denen ich zu tun habe, glaubt bitte nicht, ihr jungen Menschen, dass das, was ihr jetzt im nächsten Jahr oder nächsten 2 Jahren beginnen werdet, dass ihr das ganze Leben lang machen werdet. Das hängt doch so stark von eurer eigenen Neugier, von der Initiative ab. Lebenswege sind verschlungen, Lebenswege sind organisch, nicht am Reißbrett planbar. Und natürlich habe ich auch Menschen, die weit jenseits der 40 grundlegende Entscheidungen getroffen haben. Also ich würde das nicht so in Abrede stellen.
Also Passivität, das muss ja nicht nur ein negatives Wort sein. Das kann ja auch Gelassenheit bedeuten. Etwas an sich herankommen lassen. Es muss ja nicht bedeuten, ich lasse mit mir alles machen. Ich erdulde etwas. Wann ist denn eigentlich Passivität? Also die Gute, das Abwarten. Also zum Beispiel also, auch jetzt. Ich meine, viele müssen jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. So genau. Im Allgemeinen. Wann empfehlen Sie doch zu warten und wann aktiv zu werden?
Also ich möchte das jetzt nicht auf diese Sendung beziehen, aber Schweigen ist doch oft besser als Reden.
Auf alle Fälle.
Und mitunter ist es also absolut gut abzuwarten, weil vielleicht eine Entscheidung noch nicht reif ist. Und zwischen Passivität in dieser Wortatmosphäre, sage ich mal, des passiven Erleidens und einfach nur Nichtstuns, weil ich es nicht tun kann, und einer Gelassenheit ist ein diametraler, ein 180-Grad-Unterschied. Weil Passivität aus dem Gefühl, ich kann nichts tun, macht mich krank. Gelassenheit hilft mir dabei, gesund zu bleiben. Gelassenheit bedeutet, ich entscheide mich, nichts zu tun. Und das ist der grundlegende Unterschied zu dem Gefühl, ich kann nichts tun.
Also ich kann nicht oder ich will nicht, aber manchmal ist es nicht ganz eindeutig.
Naja, selbstverständlich. Also wenn ich hier so über Veränderungsprozesse spreche, dann muss man schon mitbedenken, wir Menschen, ich möchte jetzt nicht nur sagen die Betroffenen, weil auch ich habe ja meine Herausforderungen und Probleme in meinem Leben und gehabt oder manchmal auch immer noch. Also das ist nicht immer so trivial und einfach, dass das jetzt mit einer Methode und einer Frage gelöst wäre. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir an Entwicklungsprozessen dranbleiben. Ich zum Beispiel bezeichne Burnout mittlerweile eigentlich in vielen Fällen schon lange nicht mehr als Krankheit, sondern als Entwicklungskrise. Etwas in diesem Menschen möchte sich entfalten, kann aber nicht. Und Entwicklung, das ist aus meiner Sicht das Zauberwort.
Hold that tiger, 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 hold that tiger. Bum 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 b
Where's that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Look, 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 look. Hold the tiger.
Tiger Rag, The Mills Brothers, ein Song über die Kraft und Energie in einer Originalaufnahme aus den 1930er Jahren. Warum versandet der Wunsch, etwas zu ändern, so schnell?
Weil der Alltag wie Schmirgelpapier ist. Er schmirgelt sofort wieder alle guten Vorsätze und Vorhaben ab, weil wir überlastet sind. Und hier möchte ich vielleicht auch eine Anmerkung machen. Wenn wir hier in dieser Sendung so ein bisschen auch über Möglichkeiten sprechen, mit Krisen oder mit Stress fertig zu werden, nicht selten spüre ich manchmal auch ein bisschen eine falsche Erwartung, als könnte ich jedes Problem mit einer Methode lösen. Aber ich kann zum Beispiel eine rein quantitative Überbelastung nicht durch ein Entspannungstraining lösen. Ich muss dann die Belastung reduzieren. Und manchmal haben wir da so ein bisschen einen Versuch, das zu verdrängen, dass ich da auch wirklich was ändern muss an der Situation und nicht nur einfach irgendeinen Trick lernen kann, wie ich mich dann entspannen kann. Und Veränderungen sind schwierig, weil unser Gehirn mag keine Veränderungen. Jede Veränderung ist ein erhöhter Energieaufwand. Ein sehr, sehr berühmter Körpertherapeut, Moshe Feldenkrais, hat einmal seinen Studierenden die Aufgabe gegeben, sie sollen sich eine Woche die Zähne mit der linken Hand putzen. Von 20 hat es einer geschafft. Und der war vielleicht Linkshänder, müsste man sagen. Also unser Gehirn mag keine Veränderung, aber wir haben das Glück, gleichzeitig haben wir auch im Gehirn eingebaut unser Neugierverhalten. Das ist sehr stark verknüpft mit dem Dopamin, mit dem Glückshormon. Und das stimuliert uns sehr wohl auch immer wieder zu Veränderungen. Und die beiden stehen im Wechselspiel miteinander. Aber Gewohnheiten zu ändern ist daher besser. Ich nehme mir eine Sache vor. Und die verfolge ich. Es gibt so eine Faustregel. Unser Gehirn braucht 28 Wiederholungen, bis ein neues Verhalten eine Gewohnheit wird. Und also lieber eine Veränderung vornehmen und die wirklich machen.
Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, na irgendwie, ich komme doch nicht zu dieser halben Stunde spazieren. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, weil man könnte ja sagen, Arbeitsweg und so, aber das, kommt darauf an, welchen Arbeitsweg man hat. Ich habe irgendwo gehört oder gelesen von Ihnen, Sie haben da so eine 5-Minuten-Regel. Die kommt mir eigentlich ganz clever vor.
Also ich habe das spontan quasi in einer Sitzung erfunden, sozusagen. Erfunden, viele andere sicher auch, aber ich sage dann manchmal diesen Patienten oder Klienten, ich hätte gerne von Ihnen bis zum nächsten Mal, bis wir uns wiedersehen, dass Sie einmal im Sportgewand 5 Minuten am Tag vor die Tür gegangen sind. Wenn Sie dann länger machen wollen, gerne. Aber Sie müssen nicht. Wenn Sie dann aufhören, ist es auch in Ordnung. Und wissen Sie, für 5 Minuten gibt es keine Ausrede, keine wirkliche. Und was mir eben viel wichtiger ist, ist es, eine Gewohnheit zu schaffen, als jetzt irgendein maximales Ausmaß zu erreichen. Und gerade in sehr belasteten Situationen muss man das auch verstehen, dass das ein Mensch auch nicht gleich schafft.
Nein, aber es ist in dem Moment, wo das Sportgewand angezogen ist, na, dann habe ich es schon gemacht. Also dann kann ich auch 10 Minuten oder 20 Minuten was tun. Weil es dieser erste Akt der Handlung ist oft so. So schwierig.
Und gleichzeitig gibt es aber manchmal Menschen, wo es vielleicht sogar ein Ziel sein kann, einmal keine Bewegung zu machen. Wissen Sie, weil es sind ja bei viele Menschen sind in einer inneren Haltung, sich ständig alles zu verbieten, sich noch strenger zu kasteien, noch mehr Disziplin von sich selbst einzufordern. Also wissen Sie, manchmal kann da auch gerade das Umgekehrte das Ziel sein. Und einmal lieb und nett und gut zu sich selbst zu sein.
5 Minuten Sofa.
Und 5 Minuten am Sofa sitzen zu bleiben. Also wissen Sie, das entscheidet sich dann im individuellen Weg. Und aber natürlich allgemein ist ein gewisses Ausmaß an zumindest moderater Bewegung natürlich gesund.
Herr Jandl, bitte.
Schönen Nachmittag. Dankeschön, dass wir dieses Thema mal einfach so zufällig im Radio erspäht eigentlich. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Thema einfach einmal aufs Tapet gebracht wird. Ich bin selbst Achtsamkeitstrainer, beschäftige mich seit über 30 Jahren mit fernöstlichen Geschichten vom Buddhismus angefangen über alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat und mache seit Jahren Programme für Kinder an Schulen. Und meine Frage einfach dahingehend, weil ich versuche das schon seit Jahren eigentlich auch, warum man das eigentlich nicht einfach ein bisschen weiter treibt, auch auf politischer Ebene, dass man wirklich einmal sagen könnte, okay, diese Kinder, dieses kleine junge Pflänzchen, das hier wächst eigentlich, hätte die Möglichkeit gerade zu wachsen, anstatt dessen wird es eigentlich, wie Sie gerade vorher gesagt haben, in der Bildung eigentlich komplett gekrümmt eigentlich. Also man wird halt so quasi zurechtgebogen für ein System, wo man dann halt einfach wahrscheinlich im Wesen dann besser angepasster vielleicht auch ist. Weil natürlich das Individuum, das für sich genommen ganz eigenwillig spricht oder ganz eigenwillig steht eigentlich, natürlich ein anderes Individuum ist als das, was in der Masse natürlich gerne mitschwimmt oder mitläuft. Und ob man da nicht vielleicht einmal Lobbyismus betreiben könnte, auch auf dieser Ebene eigentlich, und einfach einmal wirklich, weil genau diese Muster, von denen Sie sprechen, die gebrochen werden oder gebrochen werden sollten, um Neues zu lernen, um Neues anzugehen eigentlich. Und ich bin selbst einer, der sich mit 40 im Leben noch einmal verändert hat, und ich habe es auch geschafft durch tägliche Veränderungen. Ich sehe das bei den Kindern, was das für Auswirkungen hat, wie befreiter die durchs Leben gehen. Und wenn die nur einmal in ihrem Leben plötzlich später mal draufkommen, dass das Innehalten und 2 Minuten kurz einmal einfach sich selbst aus dem ganzen Spiel rauszunehmen, eine ganz neue Lebensqualität eigentlich bietet eigentlich auch. Und da meine Frage, warum man nicht auf Ihrer Ebene, wo Sie wahrscheinlich auch vielleicht einen größeren Einfluss haben, vielleicht einmal irgendwo einfach einmal diesen Schritt setzt eigentlich. Dankeschön.
Danke.
Ja, ich kann Ihre Ausführungen nur voll unterstützen. Tatsächlich bemühe ich mich auch immer wieder da und dort, wo ich auch Kontakte ins Schulsystem habe, solche Veränderungen anzustoßen. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es nicht nur quasi Achtsamkeitsschulungen für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer erstens, aber auch zu fördern, dass in Schulen gewissermaßen eine Kultur der Achtsamkeit sich breit machen kann. Und verbunden mit einem zweiten, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtigen Faktor, und das ist die Kultur der Selbstbestimmung. Denn die Kinder wachsen in der Schule in einer Atmosphäre auf, die man, wenn man es jetzt einmal auf das Vorbereitung aufs Berufsleben sehen könnte, bezeichnen könnte, das Wichtigste ist nach der Schule, dass du einen Job findest. Während jedes Kind kann nach der Schule Jobsuchender oder Jobschaffender sein. Und diese zweite Möglichkeit wird aber vollkommen ausgeblendet, sodass die Kinder in ein Mindset gebracht werden der Abhängigkeit. Und ich muss mich anpassen und nicht in dieses Mindset gebracht werden, ich versuche mich zu entfalten. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen vor Menschen, die sich entfalten wollen, weil in Unternehmen sage ich ganz gern, wenn ich gefragt werde, können Sie uns ein Burnout-Programm machen oder sonst was, 98% Ihrer Mitarbeitenden wollen eigentlich nur eines: sinnvoll und effizient arbeiten unter menschlichen Bedingungen, und wenn Sie das im Unternehmen gewährleisten, brauchen Sie keine Burnout-Programme machen. Wir brauchen keine Angst haben vor Menschen, die sich entfalten wollen. Mir geht es nicht um übertriebenen, egozentrischen Individualismus, sondern um diese gesunden Anteile von Menschen. Und ein gesunder Mensch möchte gerne einen sinnvollen Beitrag zu der Welt beitragen, in der er oder sie lebt. Also und das zu fördern an Schulen neben achtsamen Verhalten, fände ich wunderbar.
Da sind wir auch bei Ihrem großen Projekt Planet Yes. Das können wir jetzt noch, können Sie noch kurz erzählen. Haben Sie das eigentlich, warum, also das ist ein Netzwerk, Sie werden dann vielleicht genaueres sagen, haben Sie das angeregt, weil es Ihnen zu wenig war? Sie sind ja sehr umtriebig, Sie machen alles Mögliche, Sigmund Freud Universität, Sie haben ein Unternehmen, Sie behandeln Leute mit schweren Schlafstörungen, Sie schreiben Bücher. Also wie geht das alles? Haben Sie immer noch das Gefühl gehabt, Sie ändern zu wenig oder Sie tun zu wenig dafür? Und haben dann dieses, wenn Sie vielleicht kurz mal sagen, was Planet Yes ist?
Ja, also vielleicht ganz kurz zu Ihrer persönlichen Frage. Ich habe selbst auch komme immer wieder in Situationen, wo ich merke, ich habe mir jetzt zu viel aufgehalst. Und das hat etwas zu tun mit einer, glaube ich, mir innewohnenden Neugierde und auch mit einem Bedürfnis an Verhältnissen, die ich als schlecht und krankmachend erlebe, etwas zu ändern. Und wenn man jeden Tag so viele Menschen mit diesem inneren Nein durchs Leben gehen sieht, wo doch eigentlich jedes Kind, jedes Baby kommt mit einem lauten inneren Ja zur Welt, dann fragt man sich, wie kommt denn das? Und kommt man natürlich zur Schlussfolgerung, naja, das hat natürlich irgendetwas mit dem System zu tun. Das System, nämlich ein Gesellschaftssystem oder genauer gesagt Wirtschaftssystem. Und mir selbst war auch immer das Thema Umwelt, Natur sehr, sehr wichtig. Und so habe ich gemeinsam mit anderen begonnen, uns zu fragen, wie können wir denn nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auf der Ebene ganzer Gesellschaften, zumindest auch regionaler Gesellschaften, dazu beitragen, dass sich auf der Basis eines inneren Ja's der dort lebenden Menschen eine nachhaltige, ökologische und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in ganzen Regionen, Gemeinden, Städten ins Leben rufen und fördern kann. Und das ist das Grundziel des Projekts. Und wir haben seither immer wieder die Rolle eingenommen, ich möchte sagen, als eine Art Wirkungsplattform, wo wir verschiedenste Menschen und Akteure zusammengebracht haben, die sich normalerweise nie kennengelernt hätten, und gemeinsam in Projekten in Aktion gebracht, an Universitäten, in Regionen, in Gemeinden, in Unternehmen, so nach dem Motto einer Wirkungsplattform, möchte ich mal sagen. Und ich habe gesehen, dass extrem viele Menschen für eine solche Art der Veränderung offen und bereit sind.
Ja, also ist es auch so, dass ich könnte mir vorstellen, viele der persönlichen Probleme werden ja überlagert durch allgemeine. Also wenn wir eine Arbeitswelt haben, die davon extrem profitiert, dass die Leute, ich weiß nicht, 60-Stunden-Wochen haben, dann frage ich mich, wie kann jemand dann auch noch Acht geben auf sich und sich selbstwirksam fühlen? Also das eine hat mit dem anderen stark zu tun.
Genau. Also ich denke mal, wenn Sie das so formulieren, dann glaube ich, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zynisch wird, weil eben von jemandem, der unter prekären Verhältnissen mehr oder weniger ausgebeutet wird, zu verlangen, dass er dann auch noch einen Achtsamkeitskurs machen kann, damit er sich besser entspannen kann, halte ich für zynisch. Wir können die einzelnen Menschen und deren Erkrankungen und Krisen nicht losgelöst von dem gesellschaftlichen Umfeld sehen. Und das war der Grund, auch diese Initiative ins Leben zu rufen.
Ab wann sagen Sie denn zum Beispiel zu Klienten, ja, es könnten Sie eigentlich mal was machen, hätten Sie nicht Lust, in einem Projekt mitzuwirken? Also wie gesund muss er oder sie dann sein, dass sie sagen, jetzt kann die Person auch was tun für andere?
Naja, schon
40 Sekunden haben wir noch, Herr Dr. Malaschek.
Mitunter ergibt sich da ein Anknüpfungspunkt, wo ich da ein bisschen einen Impuls setzen kann. Und ich denke, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen, ist auf seine Weise wieder gesundmachend. Also es ist eigentlich eine positive Wechselwirkung.
Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke Ihnen für Anrufe und Mails. Am Montag geht's Punkt 1 um eine andere Landwirtschaft. Das passt, ist eigentlich die Fortsetzung von der heutigen Sendung. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU neu gestalten. Wie ist das möglich? Diskussion mit Jochen Kantelhardt, Agrarökonom. Dankeschön. Auf Wiederhören, sagt Andrea Hauer.